Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. April 1995. Der US-Dollar fällt auf ein Rekordtief, die Gauk-Behörde erstellt irgendeinen Bericht und der Internationale Währungsfonds gewährt Russland einen Kredit. Außerdem verliert Axel Schulz in Las Vegas gegen George Foreman und Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme läuft in den deutschen Kinos an. I'll handle this. Während all das passiert, kommen beim Freestyle-Hip-Hop-Jam in Kolpinghaus in Dortmund in der Silberstraße 24 bis 26 einige Rapper zusammen. Sie sind extra angereist, mit dem Bus, mit der Bahn. Es ist ein Event, das sich herumgesprochen hat. Es ist ein Event, bei dem man dabei sein muss. Sie tragen Baggy-Pants, sie tragen Caps. Es wird gekifft, ein bisschen verschämt, und es wird getrunken. Die Stimmung war anfangs mies. Es war zu hell draußen, grelle Beleuchtung drin. Alle beäugten sich, alle belauerten sich. Der Abend stand eigentlich schon auf der Kippe. Es schien, als würde nichts Aufregendes mehr passieren. Aber plötzlich dreht sich alles. Es liegt etwas in der Luft. Die Beats werden lauter, hier und da wird Moment mitgerappt, man gibt sich Handzeichen, es wird kompliziert abgeklatscht. Und es wird immer voller. Die Crowd nickt aggressiv mit dem Kopf, ein Kreis hat sich gebildet, der bleibt frei, aus Respekt vor dem Battle-Rapper. Der witzigste, aggressivste, schlauste und beste Rapper gewinnt. Ja, wohl Rapper, ich muss hier gar nicht gendern. Nur Typen. Moment, nur Typen? Nein. Eine Frau gibt es im Ring. Liane, die es mit allen aufnehmen will. Im Publikum steht Ricarda. Sie nickt begeistert im Takt und macht auf sich aufmerksam. Hey, ich will auch mitmachen. Liane nickt ihr ermutigend zu und schon stehen sie zu zweit in dem Battle-Kreis. Marlene, weiterhin im Publikum, grinst, wittert ihre Chance. Sie bahnt sich den Weg durch die Menschen, bis auch sie zack im Ring steht. Sie fangen an, zusammen zu freestylen. Und so verwandeln sie sich vor den Augen der johlenden Crowd in Lee, Ricky und Jesse. Auch im Publikum eine Musikmanagerin, die drei vom Fleck weg unter Vertrag nimmt. Ach, ist das nicht ein mythischer Moment? Eine Band, die mitten in der Öffentlichkeit entsteht? Drei fremde Girls, die sich noch nie gesehen haben und auf der Bühne durch ihre gemeinsame Liebe zum Rap zueinander finden und sich erst später nach und nach kennenlernen? Wie Liebe auf den ersten Blick. Es ist eine Geburt. Zwei mega erfolgreiche Jahre stehen den drei Mädels bevor, bis ihre Karriere in einem legendären Moment der Popkultur implodiert. Ebenfalls auf einer Bühne und wieder vor den Augen aller. So, und ich will wissen, was ist mit Tic-Tac-Toe passiert und wieso haben die bitte gerade nicht genauso ein großes Revival wie die No Angels?
Wieso eigentlich No Angels?
Na, die No Angels, die sind doch letztes Jahr in der Waldbühne aufgetreten und waren mit KIZ auf Tour und sind doch einfach geil und singen ihre Songs immer wieder und alle freuen sich. Ein bisschen auch wie die Backstreet Boys und so. Mit ihren alten Songs wieder auftreten.
Guck mal, nicht mitbekommen.
Also ich finde, es ist auf jeden Fall Zeit für eine Ehrenrettung.
Hi, wir sind Tic-Tac-Toe.
Mein Name ist Elena Gruschka und ich begrüße euch süßen Hörer da draußen ganz besonders herzlich zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe Mensch. Und ab heute sprechen wir drei Folgen über die grandiose Girlband-Sensation Tic-Tac-Toe. Heute Folge 1 und ich freue mich richtig doll darüber. Bei mir sitzt immer noch Heiko Beer.
Richtig,
Heiko,
ja.
Mensch, da bist du ja wieder.
Mensch, ja, hallo.
Wir haben ja zusammen gefeiert.
Mhm.
Weißt du, ne? Kannst du noch entsinnen?
Habe ich noch in Erinnerung.
Was haben wir denn gefeiert?
Ja, wir haben halt sozusagen die Veröffentlichung der ersten Folgen haben wir gefeiert, ne? Das war schon irgendwie, das war auch ein mythischer Moment.
Das war ein mythischer Moment. Soll ich mal sagen, was mein mythischer Moment des Abends war?
Erzähl.
Heiko Beer, ich spreche jetzt an euch Leute da draußen. Heiko Beer kam zu dieser Veranstaltung, es war ein Dinner mit anschließendem Tanz, mit Musik, würde ich sagen. Er hat schon ganz gut beim Essen, hat er schon ordentlich, also nicht im Sinne von hat aber ordentlich getrunken, sondern er hat gut getrunken. Also hat mitgemacht, er war kein Spielverderber, er hat sich eine Spätlese bestellt, aus irgendwelchen Gründen. Und dann wollte er gehen. Ich sag mal, es war so eins. Und er ging und dann kam er wieder, nach ungefähr einer halben Stunde und hat einfach 10 Wodka-Schnäpse bestellt.
Ein Freund von dir hat mich halt einfach überredet.
Ja, aber du warst sehr willig. Du bist dann zurückgekommen und hast einfach 10 Schnäpse verteilt.
Weißt du, womit er mich gekriegt hat?
Womit?
Mit der Ansage, wir trinken ab jetzt nur noch warmen Wodka. Das fand ich so fies. Und alle anderen in der Runde waren auch so, was? Warmer Wodka?
Und du hast gedacht, geil.
Und ich dachte so, eigentlich geil. Eigentlich genau richtig jetzt. Und,
ja,
dann,
und dann
plötzlich
bist du rein und hast 10 Schnäpse verteilt.
Drin. Ja.
Und das hat mich richtig, richtig das muss ich wirklich sagen. Mir ging es sehr schlecht, aber es hat mir gut gefallen und für den Moment waren wir kurz Freunde in meiner Welt.
In meiner auch. So, schade, dass das dann wieder so schnell zerbröckelt ist alles.
Können,
ne,
wir aber alles wieder machen, können wir alles wiederholen. Wir können jedes Mal eine Party machen.
Wir sind nur im Suff, Freunde.
In den letzten Jahren haben wir uns viel mit den Themen Feminismus und Rassismus in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Und nach allem, was wir dabei dazugelernt haben, sollten wir uns heute nochmal neu mit Tic-Tac-Toe befassen. Denn das, was die drei schwarzen Frauen schon in den 90ern verkörpert haben, war der deutschen Popwelt weit voraus. Damals gab es wenig Mainstream-Popmusik mit einer Message. Und dann kamen diese drei schwarzen Frauen mit frecher Schnauze, die Schimpfwörter benutzt haben, wie eben die Kerle auch, die wütend waren und darüber gerappt haben, was ihnen in unserer Klassengesellschaft auf den Sack geht. Und die vermittelt haben, dass sie sich von niemandem etwas gefallen lassen. Eigentlich eine wichtige Message, gerade für junge Mädchen und migrantische Kids. Trotzdem wurden Tic-Tac-Toe damals immer wieder nur auf schlechtes Benehmen und Fäkalsprache reduziert. Dass sie aber Teenager empowert haben und auch besonders für nicht-weiße Kids Vorbilder waren, denen sie eine seltene Stimme im Mainstream-Pop gegeben haben, darüber spricht heute leider selten jemand. Und ich denke, wir sollten Tic-Tac-Toe feiern als einzigartige Band, die die Popwelt auf den Kopf gestellt hat und auf unvergleichbare Art schwarze deutsche Musikgeschichte geschrieben hat.
Das war Dominik Jalö. Kulturaktivist, Schauspieler und Host von Barbecue, der Black Brown Queer Podcast. Jetzt hat Dominik ja gerade schon mal erklärt, dass echt wahnsinnig viel mehr hinter Tic-Tac-Toe steckt als nur diese Pressekonferenz. Und dass es Zeit ist, sich die mal im Ganzen anzugucken. Und das machen wir in 3 Folgen. Wir erzählen euch natürlich, wie die Gruppe überhaupt entstanden ist. Und da wird es nämlich direkt schon kompliziert. Da gibt es nämlich ziemlich viele verschiedene Versionen. Wir wollen nochmal erinnern, wer die drei überhaupt waren, wo sie so herkamen und was das alles mit ihnen gemacht hat. Und mit das alles meine ich krasse Angriffe in den Medien, unglaubliche Erfolge, Tod, ganz viel Geld, Hass, Rassismus, Sexismus. Das ist so krass prall gefüllt, das Leben der drei Frauen in ein paar Jahren. Das reicht für mehrere Leben. Und dann wollen wir natürlich auch noch erzählen, was aus ihnen geworden ist und wie sie heute auf diese Zeit zurückgucken.
Sag mal ganz kurz, Heiko, was bedeutet denn für dich Tic-Tac-Toe?
Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, nicht so viel, außer so eine vage Erinnerung an eine komische Pressekonferenz und an so ein paar legendäre Worte. Jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, schon mehr, sage ich mal. Also ich war nicht so jung, als die Musik damals rauskam. Deswegen,
das war auch richtig cool, ne?
Nein, es war nicht so cool, war nicht so meine Musik. Heute sehe ich das halt ein bisschen anders.
Was hast du für Musik gehört?
Damals? Ja. Ich habe halt mehr so den amerikanischen Hip-Hop habe ich gehört. Das war für, also Tic-Tac-Toe waren für mich halt dann so klassisch kein richtiger,
ja,
Hip-Hop,
nee,
und so.
Schon ne? Pop, ne? Aber ich muss sagen, also ich habe das gehört, ich war so Anfang Teenager, vielleicht noch nicht so ganz Teenager, also auf jeden Fall noch klein. Und für mich war das auf jeden Fall richtig real. Ich weiß noch, dass ich die wirklich irgendwie so ein bisschen unheimlich fand in ihrer Realness, dass ich dachte, das sind richtig krasse Frauen.
Mhm.
Die kommen richtig echt von der Straße. Und ich fand die, ich hatte so ein bisschen so Ehrfurcht und Angst vor denen, aber so im guten Sinne.
Waren
die
so Role Models?
Die sind krass. Naja, Role Models würde ich jetzt nicht sagen, weil sie schon, also ich war einfach zu klein, also so. Aber ja, ich fand auf jeden Fall das sehr, sehr authentisch und ich habe denen alles geglaubt und die waren frech und die haben Scheiße gesagt.
Ja.
Und ich fand es auf jeden Fall krass. Also ich erinnere mich an so eine Art von ehrfürchtiger Bewunderung, aber auch Angst, ob die mir vielleicht doch einer hauen.
Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Aber dieses Scheiße, das war damals echt so ein Ding.
Ja, also verpiss dich auch und
wirklich
alles.
Boykottiert wurde das und so, ne? Krass.
Und sag mal, hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, warum die Tic-Tac-Toe heißen? Oder langweilig das? Tic-Tac-Toe, das ist auf Deutsch heißt das Käsekästchen. Kennst du das? Das ist dieses Spiel, wo man so 9 Kästchen hat auf dem Papier und wo immer abwechselnd einer ein X und der andere eine 0 reinmacht und man die Reihe vollkriegen muss. Weil Lee ist ja in Amerika zur Schule gegangen und die hat sich den Namen ausgedacht. Und sie hat mal in einem Interview mit Super TV erzählt, in der Schule haben wir uns damit während des Unterrichts immer die Langeweile vertrieben. Und genau das wollen wir mit unserer Musik ja auch erreichen. Da staunst du, ne? Das habe ich ganz alleine recherchiert.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall Respekt, meinerseits.
Ja, ja, von mir auch.
Und die Geschichte, die ich da am Anfang erzählt habe mit dem Kennenlernen bei der Hip-Hop-Jam, ne? Also drei Fremde, A Star is Born, die stimmt ja leider gar nicht. Die ist ja leider ausgedacht, ne? Und da das ja alles vor dem Internet und iPhone und Instagram war, also bevor alles für immer und ewig dokumentiert wurde, konnte man sowas ganz leicht behaupten. Also die Band selbst hat das so als Gründungsgeschichte erzählt. Und es gibt sogar nicht nur diese, sondern noch ein paar andere ähnliche, aber nicht exakt gleiche Versionen, wie alles anfing. Eine ist, es gab einen Discoabend, da waren durch Zufall alle drei anwesend, plus Claudia Wohlfromm, das ist die späte Managerin, die angeblich auch im Publikum von dem Hip-Hop-Jam war. Und die hat gefragt, habt ihr Bock? Ihr gefällt mir. Zack, Plattenvertrag. Oder noch eine andere Version, jede Rapperin wurde einzeln für das Projekt gecastet, dann gab es 3 Tage Brainstorming an einem Strand von Portugal, dann Probeaufnahmen, Plattenvertrag. Oder noch eine andere, es wurden zunächst 5 Mädchen gecastet. Das behauptet zumindest Jasmin Busan. Die ist nämlich eine der beiden, die hinten übergefallen ist. Sie hatte damals, sagt sie, eine Kehlkopfentzündung und war deshalb raus aus der Band.
Also ich werde auf jeden Fall diese erste Version im Kopf behalten. Ich finde die am schönsten und am romantischsten und am interessantesten. Deswegen, das bleibt für mich die Wahrheit.
Weißt du was, Heiko, das ist dein gutes Recht. Ich werde sie dir nicht nehmen.
Danke.
Bitteschön. Mich interessiert auf jeden Fall alles daran. Das war eine wirklich wichtige Band. Millionen verkaufte Alben, politisch ihrer Zeit voraus. Vorbild für POCs, Inspiration für Queer People. Aber wir wissen nichts Genaues über die Anfänge und überhaupt diese verschiedenen Gründungsversionen. Das kommt natürlich alles nicht von ungefähr. Dahinter steckt ein Masterplan. Und der Master, beziehungsweise die Meisterin hinter diesem Plan, ist Claudia Wohlfromm, damals Anfang 30.
Meine Funktion außerhalb bezeichnet man als Management-Managerin.
Sie ist Texterin, Musikerin und Managerin, zum Beispiel von Tic-Tac-Toe in ihrer kurzen Lebenszeit. Sie hat aber auch künstlerisch einen sehr großen Einfluss bei Tic-Tac-Toe gehabt. Deswegen hier kurz mal etwas über ihren Background. Sie hat auch selber mal Songs veröffentlicht, zum Beispiel eine deutsche Version von Holiday von Madonna. Endlich Ferien, das war 1984. Eigentlich schade, dass da kein Hit draus geworden ist. Ne? Das klingt sehr nach Neue Deutsche Welle. Müssen wir mal erklären, was Neue Deutsche Welle ist, Heiko?
Vielleicht so ein paar Sätze oder so. Also ich glaube, die meisten denken ja immer so an 80er Jahre, an 99 Luftballons, Major Tom, Hubert K., der Kommissar von Falco. Den hat übrigens Claudia Wohlfromm später auch mal gemanagt. Aber es gibt auch so ganz düsteren und abgefahreneren Kram, der jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Die Krups, Fehlfarben, der Plan, egal. Es ist jetzt so nerdig. Aber also wichtig ist, da wurde auf jeden Fall ernst zu nehmen, so mit deutschen Texten gearbeitet. Das ging tatsächlich lange davor irgendwie nicht. Das war dann meistens immer nur Schlager. Aber jetzt ging das. Und ich glaube einfach, oder ich kann mir zumindest irgendwie vorstellen, dass das eine Inspiration war für Claudia Wohlfromm, einfach mal was anders zu machen, was Neues auszuprobieren.
Genau, und das, also dieses düstere, reale und ernsthafte hat sie dann mitgenommen und in eine andere Musikrichtung transportiert, nämlich Hip-Hop. Mhm. Kann man das so sagen?
Würde ich sagen, ja.
Nur kurze Erinnerung, wir sind ja gerade im Jahr 1995 und die Charts sehen da so aus. Zum Beispiel Rednecks, The Cranberries, Scatman John, Bryan Adams, Take That, La Bouche, Rednecks mit Cotton Eye Joe schon wieder, Offspring, Self-Esteem, oh, das war ein geiler Song. The Basket Case.
Song.
Oh, Green Day, The Basket Case. Caught in the Act, super. TLC, Waterfalls. Nightcrawlers, Push the Feeling On. Also schon auch eine geile Zeit, ne? Wenn ich mir das so angucke. Das waren schon auch ziemlich viele Hits, die auch wieder gespielt werden. Mhm. Aber es fällt einem ja schon auch auf irgendwie, ja, was?
Also mir ist aufgefallen, die ersten deutschsprachigen da in den Charts sind Fanta 4 mit Sie ist weg. Und dann kommt ein bisschen später Die Doofen.
Ganz toll auch, nämlich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye.
Aber guck mal, wie tief das drin sitzt.
Denn da drüben an der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Ich muss mich mal reinziehen. Wiegald Boning sagt das Wort Schlampe in einem Popsong von 95.
Das ist unerwartet auf jeden Fall. Es gibt noch viel, hast du jetzt gerade auch aufgezählt, ne? Diesen Eurotrash, so Mark O., Charlie Lonois,
Mental Theo, klar.
Dolls United featuring, das musst du dir mal reinziehen. Dolls United featuring Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
Eine Insel mit 2 Bergen, auch daran erinnere ich mich.
Ich weiß, dass ich, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, in Berlin war und bin dann durch Zufall auf so eine 90s Revival Party geraten. Und das war der erste Song, der da gespielt wurde, als ich reingegangen bin. Und da dachte ich so, nee, ich bin falsch. Komm.
Ach komm, sei doch nicht immer so streng, Maiko. Sei doch mal lieb. Was aber auch auffällig ist, ne? Wenig Hip-Hop und wenig Frauen. Das war also Popmusik vor Tic-Tac-Toe in Deutschland vor knapp 30 Jahren. All das hat Claudia Wohlfromm genauso wahrgenommen und hat diesen Plan geschmiedet. Sie lebt übrigens mittlerweile auf Mallorca und möchte zu diesem ganzen Thema nichts mehr sagen. Genau wie die anderen Tic-Tac-Toler auch. Aber sie hat nochmal ein Interview dazu gegeben. Der Weiß, und das war 2014. Heiko, wir lesen mal wieder vor mit verteilten Rollen. Mhm. Wer willst du sein?
Ich bin die seriöse Journalistenstimme.
Okay.
Ich will dir einfach diese andere Rolle gönnen.
Hallo.
Wie du,
ja, du, ich habe jeden Tag die Rolle. Du hast die Rolle jeden Tag von seriösen Journalisten und ich jeden Tag die andere. Deswegen können wir auch mal tauschen, aber müssen wir nicht.
Nein, es geht doch darum, die Rollen immer wieder zu bestätigen. Stammt die legendäre Entstehungsgeschichte aus deiner Feder?
Am Ende des Tages ist das ja wirklich so passiert. Die Idee, mit Lee und Ricky eine Band zu machen, gab es schon. Jesse habe ich dann bei einer Jam entdeckt und die drei zusammengeführt.
Nicht richtig beantwortet die Frage, würde ich mal sagen. Ne? Du hattest also einen Plan von einer Girlband im Kopf und hast nach drei Mädchen gesucht?
Ganz genau so. Ich wusste in dem Moment, als ich mir das ausgedacht habe, dass es was wird. Dass es so riesig und der erste Song gleich zum Hit wurde, war mir natürlich nicht klar. Aber die Vorstellung war schon sehr konkret. Lee kenne ich schon, seit sie klein war. Die hat damals in meinem Studio gesungen. Als sie 15 war, habe ich ihr schon gesagt, dass ich irgendwann komme und sie holen werde. Das ist dann 4 Jahre später auch passiert, als das Konzept da war. Das passte. Das ist irgendwie hart, ich komme dich holen.
Die Formulierung habe ich auch beim Lesen habe ich sofort gedacht, das klingt irgendwie
nach
ganz
Hänsel
ungut.
Und Gretel.
Ja, genau, genau. Aus welchen Beweggründen wolltest du denn eine Band gründen?
Für mich war es wichtig, ein Sprachrohr zu haben für das, was in der Generation damals passiert ist. Materialismus, Drogen, AIDS, das waren alles Themen, die die Generation damals beschäftigt haben. Bisschen vage, aber gut. Jetzt ist es raus und tut auch gar nicht so weh. Eine Musikmanagerin hatte die Idee für eine Girlband und hat dann nach Protagonistinnen gesucht, die das umsetzen oder interpretieren können. Finde ich jetzt nicht so skandalös.
Nö.
Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was gerade so abgeht in diesen Jahren kurz vor und nach der Jahrtausendwende. Erstmal bei den Jungs, Backstreet Boys, New Kids on the Block, Take That, in Deutschland, Bed and Breakfast, Touché und The Boys. Und ich habe mal bei einem von The Boys im Bett geschlafen.
Wer war das?
Das war, das sage ich jetzt mal ganz einfach so an dieser Stelle.
Ja.
Vielleicht kriege ich Ärger. Wobei, nee, ich habe bei dem im Bett geschlafen und nicht mit dem in einem Bett geschlafen. Und zwar war das Floppy. Und das ist der Mann von Sarah Connor.
Nee.
Doch.
Floppy?
Floppy. Weil nämlich, ich war mit dem Halbbruder von Floppy befreundet. Mhm. Der war bei mir in der Schule. Und da haben wir Homeparty gemacht. Und da habe ich bei dem im Bett geschlafen. Und ich habe sogar seinen Jogginganzug angezogen. Und der war gerade mit The Boys auf Tour, während ich in seinem Bett schlief.
Moment, aber der war er dabei oder nicht?
Nein, hätte ich doch gesagt, er war auf Tour.
Ja, aber du hast gesagt, ich habe mal bei einem von The Boys im Bett geschlafen.
Ja, bei einem, also in seinem
aber
Bett.
Aber ohne den Boy selber.
Das habe ich doch alles gerade gesagt, Heiko.
Das hast du jetzt aber, hast du so richtig doppeldeutig formuliert.
Überhaupt nicht.
In meinem Kopf schon.
Ich habe in dem Bett, in dem literal in dem Bett geschlafen. Was da steht, ein Bett, das quasi
wo
Möbelstück.
War das?
Im Grunewald.
Im Grunewald.
Da staunst du.
Ich muss gleich The Boys googeln. Und Floppy.
Adel Tawil war da zum Beispiel drin.
Ach so,
Boys.
Echt?
Ja, glaube ich. Wie doch nicht. So, das war bei den Boys und bei den Girls. Die Spice Girls, All Saints, Sugar Babes und No Angels, Monroes und eben Tic-Tac-Toe. Die Gemeinsamkeit zusammengecastet. Die allermeisten dieser Bands sind nach knallhart kapitalistischen Erwägungen am Start und oft wird genau kalkuliert, wer welchen Typ darstellen soll, damit für jeden oder jede was dabei ist. Der Softe, die Freche, der Sensible, die Taffe.
Ja, das war super gängig. Also sich darüber aufzuregen, ist irgendwie oldschool und so gestrig. Auch damals schon, finde ich eigentlich. Also es war eben eine Phase, wo das so gelaufen ist. Also jetzt so Musik-History-mäßig. Auch in den 60ern bei Motown wurde das ja so fließbandartig gemacht. Ne? Also so ganz weit weg war das alles nicht. Und heute passiert das natürlich immer noch so. Aber Boy- und Girlbands sind vielleicht nicht mehr so die ganz prägende Idee aktuell. Also hart gesagt, Popmusik ist eben auch Wirtschaftsfaktor. Ne? Es geht um Geld. Und je besser man den Erfolg planen kann, umso besser für die Plattenfirmen. Das ist jetzt nicht so romantisch. Aber bei manchen kommt dann eben viel mehr raus, als man planen kann. Also Tic-Tac-Toe zum Beispiel, die sind halt ein geplantes Produkt. Und gleichzeitig war das auch noch wichtig, was sie gemacht haben. Also es ist halt manchmal so, ne? Und diese romantische Vorstellung von so einem Genie, das da so in der Ecke sitzt und alles aus sich selber rausschöpft, ist ja auch Quatsch.
Was mir übrigens gerade auffällt, dass die sowohl die Boybands als auch die Girlband-Mitglieder für Mädchen gecastet haben, ne? Also es ist auf jeden Fall immer so, mit dem will man schlafen und wie die will ich aussehen.
Ach so.
Es ist jetzt nicht so, dass die Männer auch so gecastet wurden, dass die Männer so sein wollen wie die, sondern es ging schon darum, um die Mädchen, dass für die ein Typ dabei ist und bei der Mädchenbands, dass ein Typ dabei ist, wie sie auch.
Ja, aber Männer und Jungs haben auch Girlbands und Boybands gehört.
Ja, das sagst du jetzt.
Also ich schon. Sugar Babes zum Beispiel war eine Hammerband.
Sugar Babes habe ich auch wirklich sehr geliebt. Claudia Wohlfromm hat das Ganze also erstmal auf dem Papier geplant. Aber für die praktische Umsetzung hatte sie auch alles am Start. Sie hatte in dieser Zeit einen Partner an ihrer Seite, Thorsten Börger. Die sind auch zusammen, oder?
Nicht mehr, glaube ich.
Sie haben zusammen eine Musikproduktionsfirma gegründet, Flash and Fly Music. Das heißt, Musik, Texte, Produktion kommen von diesem weißen Paar. Oder in den Worten von Wohlfromm: Es muss nicht jeder alles können, das war in unserem Fall auch nicht so. Börger, also Thorsten Börger, und ich haben die Musik produziert und die Texte personenbezogen geschrieben und die Mädchen haben es interpretiert. Alle fünf, die daran beteiligt waren, haben alles gegeben. Deswegen waren wir am Ende des Tages ziemlich leer. Es ist schon auffällig und auch klar, sie spricht von wir, sie sieht sich also als Teil der Band. Auf einigen Promofotos ist sie auch zu sehen, schon bemerkenswert. Da wurde diese sorgfältig aufgebaute Fassade, also drei talentierte junge Frauen finden sich auf einer Hip-Hop-Jam und werden zu einer Band, aufgebaut. Und dann sieht man plötzlich diejenigen an vorderster Front, die ja eigentlich bewusst im Hintergrund gehalten werden sollte. Aber irgendwie auch verständlich, dass sie Credit dafür haben will, oder? Wenn sie sich das alles ausgedacht hat?
Weiß nicht, aber eigentlich wäre doch der Deal, wirklich dann im Hintergrund zu bleiben. Es ist halt so, ne? Aber sie war ja nicht die Einzige. Also bei so Boybands und Girlbands, diese Ära war natürlich auch irgendwie eine Ära von Boyband-Managern. Und einer, der ganz oben war damals, hieß Lou Pearlman.
Oh, der war widerlich.
Äußerlich, ne?
Ja, aber auch innerlich. Da kommst du bestimmt gleich noch zu. Was war ein Schwein?
Da komme ich noch zu. Aber ich meine einfach nur äußerlich jetzt auch. Darf man ja nicht sagen. Aber äußerlich war der echt schon schlimm. Also der war Manager von NSYNC und Backstreet Boys, was, glaube ich, schon irre ist, so die größten Acts damals. Der war auch in sehr vielen Fotos zu sehen, also NSYNC und Backstreet Boys hat man vielleicht noch so vage irgendwie so in Erinnerung. Der Typ, halt wirklich ein dicker, alter Mann mit Glatze und daneben halt diese ganzen jungen Boys. Also das war schon für mich ganz klar zu sehen, der wäre halt auch gern Teil der Band, egal von welcher Band.
Und das hat auch was Zuhälterartiges in dem Fall gehabt.
Ja, genau wie die Formulierung eben, ne, so mit dem, dann komme ich dich holen, ja. So hexenartig. Also damals, das heißt ja Ende der 90er und an einem Abend sitzt dieser Lou Pearlman mit den ganzen Boys von NSYNC zusammen, soll gefeiert werden, die haben 10 Millionen Platten verkauft, Merchandising, irre viel mit Janet Jackson auf Tour, so das ganze Ding, so Teenie-Schwarm, das ganze Paket halt und dann kriegen alle einen Briefumschlag überreicht, machen den auf, da sind Checks drin und die Summe $10,000. Also, das ist schon so eine klassische Geschichte gewesen. Sympathisch, aber irgendwie so komplett ahnungslose, attraktive junge Leute werden von alten Säcken gnadenlos abgekocht. Justin Timberlake hat später mal über diese Phase gesagt, er wurde finanziell vergewaltigt. Pearlman hat damals unglaubliche Erklärungen gehabt. Also bei Platz 1 sagt er seinen Bands, ja, klar ist das erfolgreich. Ich habe nämlich auch eigenhändig 250.000 CDs davon gekauft. Und klar, das muss ich euch natürlich jetzt in Rechnung stellen. Also damit durchgekommen zu sein, auch hart. Letzten Endes haben ihn, glaube ich, fast alle verklagt. Es gab sogar Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Das hat Pearlman immer abgestritten. Der landete dann im Knast und ist 2016 gestorben.
Warum landete er im Knast?
Wegen finanziellen anderen Geschichten. Der hat noch eine komplizierte andere Betrugsmasche aufgezogen mit einer gar nicht existenten Fluglinie, wo er Millionen von abgezogen hat. Also krasser Betrügertyp.
Das war ein ganz schöner Ausflug, Heiko, aber ich finde, Claudia Wohlfromm kann man nicht so ganz mit in den Topf werfen. Ne? Also
nein,
die wirkt schon so, als wäre
nicht.
Die künstlerisch
nein.
Auch richtig am Start gewesen, als wäre sie schon wirklich ein Masterbrain. Auch rein vom Äußerlichen, vom Alter. Das war schon okay.
Nee. Ich möchte da jetzt keine Vergleiche. Das war nur, um so ein bisschen, in was für einer Ära das Ganze passiert ist. So.
Ich erinnere mich auch noch an Lou Pearlman. Also, jetzt zurück zu Tic-Tac-Toe. Ich stelle euch die drei jetzt nochmal kurz vor, beziehungsweise lasse sie das selber tun. Die folgenden Parts kommen alle aus einem Promo-Video mit dem Namen Frei nach Schnauze.
Mein Name ist Lee und ich komme nicht aus der High Society. Yo no, ich bin ein ganz normales Mädel und trotzdem hab ich was im Schädel. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Jamaikaner.
Okay, das ist Lee. Über die sprechen wir in der nächsten Folge nochmal ganz ausführlich. Und dann gibt es Jessie.
Mein Name ist Jessie T und ich bin nicht wie sie. Ich bin halb Deutsche, halb Französin und ein bisschen Afroamerikanerin.
Und es gibt Ricky.
Yo, ihr zwei, ich bin dabei.
Ich bin halb Deutsche und halb Nigerianerin.
Drei junge Frauen, dreimal Migrationshintergrund, was man damals als Begriff noch nicht so benutzt hat, was aber noch sehr, sehr wichtig in dieser Geschichte werden wird.
Geboren sind sie in Iserlohn, Gelsenkirchen und Dortmund. Richtig schön Pott also. Und was ich natürlich auch wahnsinnig wichtig finde, Ricky hat einen Onkel, der hieß damals gern mal der Repnitz-Zahnarzt. Und, ne, ahnt ihr was? Jetzt kommt, richtig? Dr. Alban ist ihr Onkel. Hello Africa war sein erster Song 1990 und direkt ein Riesenhit. Leider gibt es keine weitere Überlieferung über das Verhältnis der beiden. Über Ricky und Lee weiß man noch, dass sie schon als junge Teenager Musik gemacht haben und in Bands gesungen haben. Aber viel mehr gibt es zu der Vergangenheit der drei auch nicht zu finden. Das waren einfach ganz normale Girls. Bis sie dann zu Tic-Tac-Toe wurden.
War halt ein total geiles Gefühl, mit denen zusammen auf der Bühne zu stehen, ohne dass man sie kennt und ohne dass man sich anmacht, sondern einfach nur zu verstehen, ah, der sagt das, dann sage ich jetzt das drauf und der andere sagt das auf Deutsch drauf. Und alle verstehen es und alle feiern. Und das war halt, ja, es war ungefähr so das irreste Gefühl, was ich so erlebt habe.
Am 15. April 1996 erscheint ihr erstes Album. Es heißt Tic-Tac-Toe und auf diesem Album ist auch die epochale Single Ich find dich scheiße.
Rappst du jetzt mal? Bitte?
Soll ich es rappen?
Ja, klar.
Wenn Heiko sich wünscht, dass ich das rappe, dann rappe ich das jetzt. Auf die Schnelle, machst du hier eine Riesenwelle, eingebildet, arrogant, findest dich auch noch interessant. Denkst du, wie du bist es keiner, denn der BMW ist deiner, alles dreht sich nur um dich, alles andere siehst du nicht. So schön vor dem Spiegel zu stehen, du denkst, du bist was ganz Besonderes, jede würde mit dir gehen. So hip, so geil, der Allercoolste auf der Welt und du ziehst eine Riesenshow ab, nur für uns mit deinem Geld. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße.
Sehr gut. Du warst gerade einfach Tic-Tac-Toe plötzlich für mich. Du warst alle
ich
drei.
Ich war schon Lee.
Warst du Lee?
Ja, ich war schon.
Aber die zweite Strophe ist doch nicht von Lee, ne, oder?
Doch.
Ist das alles Lee?
Ja, ist alles Lee.
Lee konnte auch am besten rappen, ne?
Ja, die war irgendwie cool. Die hatte auch diese Kratzer in der Stimme.
Richtig?
Ich habe das nicht geübt.
Echt nicht?
Nee. Wirklich nicht. Nee, ich habe es wirklich nicht geübt. Ich habe den Text aufgemacht.
Hast du den so tief drin?
Ich habe den so tief drin.
Heftig. Echt richtig gut gemacht.
Dankeschön, Heiko. Dankeschön. Worum geht's in dem Song? Es geht um Typen mit Geld, es geht um oberflächliche Frauen, die diese Macker geil finden. Und die werden beide scheiße gefunden. Es geht aber auch um Selbstermächtigung, würde ich heute sagen. Also so Botschaften wie sei doch du selbst, sei echt und authentisch. Und in dem Video sind Lee, Ricky und Jessie als drei Mechanikerinnen zu sehen, die an Autos rumschrauben, aber dann sauer werden und die Nobelkarre von dem Macker kaputt schlagen und ihre ganze Wut gegen das Establishment rauslassen.
Das war ein richtig gutes Video. Das fand ich wirklich richtig witzig und auch schlau.
Ja. Dann gibt es zum Beispiel noch das Stück Funky, ich zitiere. Und jetzt sitze ich auf seinem Schoß und kleine Träume werden groß. Ich fühle mich funky. Und Ugu Ugu. Kennst du das?
Nee.
Da singen die in so Quatsch-Afrikanisch. Viel mit Ugu Ugu.
Ach so.
Und wer hat Angst vor schwarzen Frauen? Keiner, keiner. Dann mach dich doch nicht selbst zum Clown. Kleiner, kleiner. Wer hat Angst vor Endpunktküssen? Keiner, keiner. Denn das sind die besonders süßen.
Sagen die Endpunkt?
Nein.
Eben nicht, ne?
Nee.
Ja,
ich sag
kann, musst du jetzt nicht so verschämt sagen, aber das nee, ist, muss man halt wissen, dass die damals echt ja, das noch ausgesprochen
ja, damals
haben.
Ja, auch schon. Ja, auf
was
jeden
ich
Fall.
Krass finde.
Ich dachte, das wäre klar.
Nee.
Nee.
Ich habe jetzt nämlich ganz kurz gedacht, krass, haben die das damals schon so ausgeblendet?
Ich fasse mal zusammen, was daran neu ist. Mhm. Das ist aus Frauenperspektive. Auf Deutsch und gerappt. Mhm. Witzig und frech. Weibliche Sexualität im Mittelpunkt. Männer werden als Sexobjekt degradiert. Und super erfolgreich. Die Platte verkauft sich über 1 Million Mal. Das ist wahnsinnig viel. Und da geht es nicht um Streams, sondern wirklich über die Ladentheke gewanderte Alben. Viele Frauen, viele Mädchen, aber natürlich auch Typen kaufen das Album.
Findest du das eigentlich irgendwie problematisch oder so? Also, dass da eine weiße Frau in den 30ern für drei POC-Mädchen getextet hat, die in den 20ern sind?
Nee. Also mir erscheint das zumindest von ihr sehr gut beobachtet und erkannt. Also ich habe ein Gefühl, dass Claudia Wolfram diese Mädchen erkannt hat und diese Generation von Mädchen erkannt hat und gesehen hat und sehr treffend beschrieben hat und ja auch aus der Popkultur kommt. Also sie ist ja keine, sie kommt ja nicht aus der Wirtschaft und hat das jetzt am Reißbrett geplant, sondern es scheint mir schon, dass die sehr am Zahn der Zeit war und sehr modern war und deswegen habe ich damit irgendwie nicht so ein Problem.
Also man weiß ja nicht so ganz genau, wie das entstanden ist. Ne? Gibt es ja auch verschiedene Versionen, glaube ich. Also sie hat ja eben gerade in dem Interview gesagt, so das hat im Grunde sie im Alleingang hat sie das geschrieben, die anderen haben das dann interpretiert. Jazzy hat 2020 in einer Podcast-Folge vom Musikexpress dazu gesagt, es sei eine Zusammenarbeit zu fünft gewesen. Ihnen wären keine Worte in den Mund gelegt worden.
Das glaube ich aber auch. Also es erscheint dann ja auch auf den Alben so, als wäre das deren Sprache. Das wirkt ja schon sehr authentisch.
Ja.
Okay, weiter. Kurzer Blick in die Zukunft. Bei den deutschen Album-Jahrescharts im Jahr 1997 werden Tic Tac Toe mit 2 Alben drin sein. Mit dem Debüt von 96 auf Platz 8, mit dem Nachfolger Klappe die Zweite auf Platz 2. Wahnsinn, so groß waren die da. Da ist nun also diese Band mit Songs, die Witz haben, die anders sind in jeglicher Hinsicht. Eine Band, die zwar zusammengecastet ist, aber trotzdem echt und authentisch. Und dann kommt der März 1997 und am Ende dieses Monats zeigt sich, manche Dinge sind einfach zu real, manche Lebensläufe sind einfach zu viel. Und es beginnt eine unglaubliche Kampagne gegen ein Mitglied dieser Band. Stichwort Selbstmord des Ehemanns, Tätigkeit als Sexarbeiterin, Drogenmissbrauch. Und darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Und ich finde, ihr hört jetzt alle mal die Songs von Tic Tac Toe bei Spotify.
Ja, aber nicht nur die Hits, sondern auch die Deep Cuts.
Nee, von mir aus auch nur warum. Und ich finde dich scheiße und verpiss dich. Und wir bringen die einfach wieder in die Spotify-Streaming-Charts.
Das ist eine mega Idee.
Es ist eine super Idee. Hört euch einfach nur warum an, 7000 Mal. Und dann bringen wir die wieder nach vorne, die Girls. Oder?
Das ist der Plan, finde ich super.
Gut, Heiko.
Mensch.
Also dann bis zum nächsten Donnerstag. Da gibt's Folge 2 von Mensch, Tic, Tac, Toe. Und übrigens, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert den doch mal und liked doch mal und drückt auf die Abo-Glocke, weil nur so können wir wieder in die Charts kommen. Dann müsst ihr hier mal abonnieren und liken. Meine Güte, macht doch mal was für mich. Tschüss. Ciao. Ja, finde ich super. Voll schön.
Es wirkt fast so easy. Ich bin es auch nicht gewohnt, dass es so easy ist.
Naja, es ist auch was anderes. Halt Arbeit. Und Arbeit ist halt nicht so. Deswegen ist es dann.
Mensch.
Mensch ist ein Podcast von 7-1 Audio, produziert von den Wake Word Studios. Moderation und Konzept Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7-1 Audio Alexander Kraftschick. Producer 7-1 Audio Marius Frauner. Executive Producer Wake Word Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung Wake Word Miriam Abakane. Redaktion Heiko Bär, Dioba Schulz und Leonie Hohle. Produktion Felix Stäblein. Musik Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.